Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Ich habe nie etwas Ähnliches geschrieben und nie wieder werde ich etwas Ähnliches schreiben. Das meinte der Komponist Richard Wagner über seine Oper Tristan und Isolde. Ein Werk, das Wagner komponiert hat, während er schwer verliebt war in Mathilde Wesendonck. Eine Liebe, die unerfüllt geblieben ist. Sie war nämlich die Ehefrau von einem seiner wichtigsten Mäzene. Seine ganze Sehnsucht und Zerrissenheit hat sich Wagner also in der Oper quasi von der Seele geschrieben, musikalisch erfahrbar im berühmt gewordenen Tristan-Akkord. Die Oper handelt auch von einem der berühmtesten unglücklichen Liebespaare der Kulturgeschichte. Tristan und Isoldes Gefühle füreinander werden durch einen Liebestrank entfesselt, aber die beiden können nur im Tod zueinander finden. An der Deutschen Oper Berlin hatte Wagners Tristan und Isolde gestern Abend Premiere und unser Opernkritiker Uwe Friedrich war dabei. Der Regisseur der Produktion, Michael Thalheimer, ist bekannt für seine Reduktionen und Komprimierungen. Ist er denn die Sache bei Tristan und Isolde auch so angegangen?
Im Grunde bleibt er sich da treu wieder einmal. Er hat sich ein Bühnenbild von Henrik Ahr entwerfen lassen. Das besteht hauptsächlich aus einer Leuchtwand mit hunderten identischer Lampen, die zwischen warmen Gelbtönen und Weiß changieren können. Das kann auch verschwenkt werden. Es gibt sonst noch ein Podest, das mal reingezogen wird und mal versenkt. Das ist ganz eindrucksvoll. Kostüme von Michaela Bahr. Vorwiegend schwarz, nur Isolde trägt zu Anfang ein weißes Hochzeitskleid. Da hat sie vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung, dass es gut ausgehen könnte. Also ja, viel Schauwert hat das wieder einmal nicht, was Thalheimer zeigt.
Wie versteht Thalheimer denn die Geschichte? Geht es ihm da tatsächlich um Liebe und um Liebestod?
Für ihn ist das die Geschichte einer Suizidverabredung von zwei, ja, ich möchte fast sagen, Psychopathen. Und das ist ein Konzept, in dem ich ihm sofort folge. Ich halte das auch für einen geradezu grotesken Irrtum, Tristan und Isolde für eine Liebesoper zu halten. Ja, das ist ekstatisch, aber das ist immer eine Ekstase zum Tod, nicht unbedingt zur sexuellen Vereinigung. Ihm fallen dazu einige sehr schöne Bilder ein. Dieser Liebestrank ist eigentlich nur ein Glas Wasser, das dann auch aus dem beide trinken, das dann zerschmissen wird. Und mit einer der Scherben schlitzen sich dann erst die Pulsadern auf und zum Schluss Isolde auch die Kehle. Bringt so ein bisschen Naturalismus rein, der quer steht zu der Reduktion, interessanterweise, aber als Konzept gar nicht dumm. Nur vergisst Michael Thalheimer über weite Strecken das dann auszuführen. Und dann stehen eben doch in dieser handlungsarmen Oper Tristan und Isolde über weite Strecken nur da. Und der Tristan im dritten Akt, wo er seine großen, oft wird's Fiebertraum genannt, ich würde es eher Selbsttherapie nennen, wo er also diese großen Selbsterforschungsszenen hat, steht er im schwarzen Anzug neben dem Souffleurkasten wie in einer konzertanten Aufführung. Und das ist dann doch zu wenig für einen ganzen Abend.
Ja, bleibt für die echten Wagnerianer natürlich die Musik. Die beiden Titelrollen sind ja mörderisch, galten ursprünglich sogar als unsingbar. Wie klang das Ganze denn in Berlin?
Donald Runicles, der noch Generalmusikdirektor der Deutschen Oper, war noch nie ein besonders subtil, farbig ausgestaltender Dirigent. So ist es auch diesmal zum Teil sehr langsam. Aber er kommt dem Orchester, das in super Verfassung ist, nicht in den Weg. Das klingt dann trotzdem noch toll und diese Partitur ist einfach ein Meisterwerk. Ich fange mal mit der Habenseite an. Georg Zeppenfeld ist ein großartiger König Marke, ein Musterbeispiel an elegantem Gesang. Thomas Lehman, ein auftrumpfender Kurvenal und Irene Roberts, eine sehr gute Brangäne. Ein echtes Problem ist Elisabeth Teige. Kein Text, es bleibt alles ungefähr. Sie bemüht sich um die richtigen Noten, klingt dabei aber oft, Ja, sehr gleißend und unsubtil. Und gleißend ist auch ein bisschen das Stichwort für Clay Hilly, aber ein toller, echter Heldentenor. Und ihn hören wir mit einem Ausschnitt aus dem dritten Akt. Clay Hilly, eine Freude, was er dort macht, auch an klugem gesangstechnisch äußerst versierter Gestaltung.
Eigentlich, da herrschte in letzter Zeit in Berlin kein Mangel an Tristan-Inszenierungen. Wie wurde denn diese neue Produktion vom Publikum jetzt aufgenommen?
Größter Jubel eigentlich für alle, außer für Thalheimer. Interessant ist, dass diese Inszenierung ja aus Genf kommt, wo sie herauskam bei Aviel Kahn. Der ist der designierte Intendant der Deutschen Oper Berlin. So dürfte das wohl ein Vorgeschmack sein auf seine ästhetischen Vorstellungen. Ich bin gespannt, ob ihm noch was anderes einfällt als diese Art des Thalheimer Theaters.
Unser Opernkritiker Uwe Friedrich war das über die Premiere der Wagner-Oper Tristan und Isolde gestern Abend an der Deutschen Oper Berlin. Ursula Krechel ist eine Ausnahmeschriftstellerin. Gestern Abend ist sie mit dem renommiertesten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden, dem Georg-Büchner-Preis. Diese Auszeichnung wird seit mehr als 100 Jahren vergeben für ein Lebenswerk. Dotiert ist der Preis mit 50.000 Euro und mit der Ehrung steht die 77-jährige Autorin jetzt in einer Reihe mit Günter Grass, Ingeborg Bachmann oder Heiner Müller. Für ihren Roman Landgericht hat Ursula Krechel 2012 den Deutschen Buchpreis bekommen, auch einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland. Und damit ist Krechel die zweite nach Lutz Seiler, die beide Preise erhalten hat. Der Büchnerpreis wird von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung vergeben und deren Präsident Ingo Schulze begann die Verleihungsgala gestern Abend mit einem Warnruf. Cornelius Willenkemper berichtet.
Eine Gesellschaft müsse wissen, was sie sich leisten wolle, sagte Ingo Schulze in seiner Begrüßungsrede. Er verwies darauf, dass die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung an akuter Unterfinanzierung leidet. Viele Mitarbeiter wie auch Jurymitglieder arbeiten ehrenamtlich. Jahrestagungen und Preisvergaben können ohne private Förderer nicht mehr gestemmt werden.
Ich weiß dann nicht, ob mir die Knie weich werden vor Glück über den Großmut oder aus Beschämung, dass unser Gemeinwesen sich das nicht mehr leisten kann. Wir sind keine Sendboten einer besseren Welt, sondern eine Akademie, die in sich unterschiedliche und auch divergierende Meinungen und Ansichten vereinigt und diskutiert und aushält. Keineswegs nur bei Fragen des Genderns. Aufklärung beginnt bekanntlich mit Selbstaufklärung, mit dem Nachdenken über die eigenen blinden Flecken und Vorurteile.
Der Streit um Sprache und um Perspektiven, die Förderung von Debattenkultur, literarischer Bildung und von Stimmenvielfalt sind Kern einer lebendigen Demokratie. Das sah auch der anwesende Kulturstaatsminister Wolfram Weimer so. Es sei ihm ein persönliches Anliegen und eine politische Pflicht, die Akademie zu fördern. Immerhin sei die gelebte Meinungsvielfalt, die Debattenkultur im Geiste der Aufklärung mehr denn je in Gefahr.
Das Reaktionäre und der Neonationalismus der neuen Rechten findet in der Echokammerlogik digitaler Massenmedien ihren Entfaltungs- und Bestätigungsraum. Und die Big-Tech-Monopole und ihre Algorithmen sind genau der Ofen, in dem das Ressentiment zum Massenbewusstsein verschmilzt. Denn die Autoritären wollen keine Debatte. Sie wollen ihre Ressentiments austoben und Deutungshegemonie über Lautstärke und Aggression. Sie setzen auf die Tribalisierung von Werten. Das ist zutiefst antiaufklärerisch, antibüchnerisch, antidemokratisch.
Die 1947 in Trier geborene Ursula Krechel steht in besonderem Maße für den Kampf Georg Büchners gegen Autoritarismus, Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Ihre Theaterstücke, Essays, Gedichte und Romane schauen genau hin und verschweigen nichts. Krechel verbindet eine präzise Faktenrecherche mit poetischer Kraft. Zuletzt etwa im Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin« über vier Frauen von Kaiser Neros Mutter Agrippina bis zu fiktiven Figuren der Gegenwart. Es ist ein Roman über Fremdbestimmung und Selbstermächtigung und ihre zuweilen tödlichen Folgen. Im Essayband Herz, Asthma des Exils verhandelt Krechel im historischen Vergleich Fluchtursachen, Asylrecht und Menschenwürde. Die Laudatorin Sabine Küchler drückte es so aus:
Wir finden uns nicht ab, scheinen uns Ursula Krechels Bücher zuzurufen. Wir finden uns nicht ab mit dem falschen Einverstandensein, den Lebenslügen einer Gesellschaft, die sich für aufgeklärter und gerechter hält, als sie ist. Ursula Krechel nennt unmissverständlich die Dinge beim Namen, die gesellschaftlichen Zustände und realen Machtverhältnisse, die ungeschriebenen Gesetze, die anerzogenen Rollen und gläsernen Wände, mit denen kein denkender und fühlender Mensch einverstanden sein sollte.
Krechels Werk sei ein brillantes Plädoyer für die Notwendigkeit von Literatur, so Küchler. Die Jury betonte, Krechel seziere die Innenansichten der Klassenverhältnisse und setze den Verheerungen der deutschen Vergangenheit und den Verhärtungen der Gegenwart die Kraft ihrer vielgestaltigen Literatur entgegen. Im Roman Landgericht etwa, der 2012 zum Publikumserfolg und auch verfilmt wurde, erzählt Krechel von einem jüdischen Richter, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Kuba vergeblich versucht, in der neu gegründeten Bundesrepublik Anerkennung zu finden. Krechels Texte verzichten konsequent auf Lamoyanz und Anklage. Es sind keine politischen oder gar aktivistischen Pamphlete. In ihrer Dankesrede legte die Preisträgerin ihr poetologisches Konzept dar.
Schreiben heißt nicht nur, den Stummen, Stummgemachten unter Redeverbot Stehenden eine Stimme zu geben, sondern dieser Stimme eine Glaubwürdigkeit zu geben, dass sie stimmt, dass sie gestimmt ist wie ein Instrument. Schreiben heißt in diesem Fall Kunst. Und alle Höflichkeit, alle Demut den Gegenständen gegenüber nützt nicht. Auf Kunst muss beharrt werden.
Im Mittelpunkt ihrer Dankesrede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises stand die Schwester des Dramatikers Luise Büchner. Sie war eine der Gründerinnen des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins und veröffentlichte 1855 das Manifest »Die Frauen und ihr Beruf«, in dem sie Freiheit, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit einforderte. Vor genau 50 Jahren, so berichtete Krechel, habe sie ein Flugblatt mit dem Namen Luise Büchner unterschrieben, das gegen die Kriminalisierung von Abtreibungen protestierte. So wie einst Luise Büchner sieht sich auch Ursula Krechel.
Verantwortlich im Sinne, verantwortlich in jedem Sinne, verantwortlich mit allen Sinnen.
Die Autorin Ursula Krechel, gestern Abend ist sie mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet worden. Das war ein Beitrag von Cornelius Wüllenkämper. Ohne Superlative lässt sich dieses Museum kaum beschreiben. Das Grand Egyptian Museum in Kairo ist schließlich das größte archäologische Museum der Welt und zugleich das größte Museum auf dem afrikanischen Kontinent. Gigantisch ist der neue Museumsbau mit Blick auf die Pyramiden von Gizeh und auch die Exponate sind spektakulär. Dort wird zum Beispiel der komplette Grabschatz von Pharao Tutanchamun gezeigt, darunter seine legendäre goldene Totenmaske. Kein Wunder also, dass die Abkürzung GEM für Grand Egyptian Museum manche an das englische Wort für Edelstein oder Juwel erinnert. Entsprechend prunkvoll war die Eröffnungsfeier gestern Abend mit Feuerwerk, einer Musik- und Lasershow und vielen internationalen Gästen. Aus Deutschland war Bundespräsident Steinmeier dabei. Frankfurt am Main ist die Partnerstadt von Kairo. Deshalb wurde das Event im Archäologischen Museum dort live übertragen. Und ich habe den Museumsdirektor Wolfgang David nach seinen Eindrücken gefragt. War das ein großes Ereignis gestern Abend auch in Frankfurt?
Ja, es war wirklich ein großes Event und wir waren sehr überrascht. Es war wirklich wie ein Volksfest gestern, kann man fast sagen. Wir haben das selber noch nicht so erlebt, weil auch ganz andere Gruppen ins Museum kamen. Es waren wirklich sehr, sehr viele Ägypter, das war erkennbar, zum Teil auch altägyptisch angezogen, gerade auch die Kinder. Und man merkte diese große Freude über diese Eröffnung des Museums in Kairo. Es wurde auch immer wieder unterbrochen von Applaus, die Übertragung.
Was bedeutet denn die Eröffnung des Grand Egyptian Museums jetzt für die Archäologie weltweit?
Ja, erstmal sind die Funde dort herausragend eindrucksvoll präsentiert. Na, das ist wirklich was ganz anderes als die früheren Ausstellungen. Und wie Sie ja schon erwähnt haben, dass zum Beispiel die Grabausstattung von Tutanchamun erstmals komplett ausgestellt werden kann. Auch die Öffentlichkeit für das große Publikum bekommt nochmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur in Anführungszeichen die Totenmaske sieht, die ja weltberühmt ist. Und damit verbunden ist natürlich eine, ja kann man sagen, jahrzehntelange Kooperation der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Ägyptologinnen und Ägyptologen weltweit, die natürlich sich mit diesem ja, enormen Kulturerbe Ägyptens beschäftigen. Und beispielsweise wurden ja die Funde aus dem Grabschatz des Tutanchamun, wie die Maske von Restauratoren in Deutschland, im Leibniz-Zentrum für Archäologie ist damit beteiligt, in Mainz das frühere römisch-germanische Zentralmuseum. Da fließt jahrzehntelange deutsch-ägyptische Zusammenarbeit mit hinein. Und in dem großen Museum gibt es auch viele Werkstätten und Labors für die Arbeit von Wissenschaftlern multinational mit den ägyptischen Kolleginnen und Kollegen.
Werden denn dann vielleicht Restaurierungen in Zukunft auch stärker vor Ort stattfinden können?
Ja, die Labors und Werkstätten sind ja entsprechend sind modern ausgestattet. Und das wird ja auch in der Zusammenarbeit, ich habe gestern gerade auch noch mit einer Kollegin, Professorin aus Mainz darüber gesprochen, dass eben auch Gerätschaften angeschafft werden, die dann in Ägypten bleiben. Weil ja jedes Transport zu Restaurierung außerhalb Ägyptens ist ja durchaus kritisch zu beurteilen wegen der Konservierung der Stücke. Am besten, man bewegt sie möglichst wenig. Und da ist natürlich das Ideale, wenn die Werkstätten an Ort und Stelle sind. Aber wir müssen immer sehen, die enorme Größe des Ägyptischen Museums, die Menge an Funden und das hohe Alter an Funden und dann auch durch das Klima in Ägypten, dass ja dort Dinge erhalten sind aus organischen Materialien, die wir ja normalerweise, ich denke jetzt an Holz und Leder, Stoffe, die wir ja zum Beispiel in Mitteleuropa nur in absoluten Ausnahmefällen haben und uns dann für große restauratorische Probleme stellen, dass das in Ägypten noch in viel größerer Zahl überliefert ist. Und deswegen ist das großartig, dass jetzt an Ort und Stelle alles vorhanden ist.
Das war Wolfgang David, Direktor des Archäologischen Museums in Frankfurt, das die Eröffnungsfeier des Grand Egyptian Museums gestern Abend live übertragen hat. Wie überleben Menschen in Kriegszeiten? Diese Frage hat sich die Autorin Agota Krzysztof gestellt in ihrem Roman Das große Heft. Zwillingsbrüder werden da wegen eines Krieges zu ihrer Großmutter aufs Land geschickt, scheinbar in Sicherheit. Aber das Leben dort ist auch brutal und so beschließen die Brüder, sich abzuhärten und ihre Erfahrungen anschließend aufzuschreiben ins große Heft. Die Autorin ist 1956 geflüchtet, als der Volksaufstand in Ungarn niedergeschlagen wurde und sie lebte bis zu ihrem Tod 2011 in der Schweiz. Schon mehrfach ist ihr Roman auf die Bühne gekommen, jetzt auch in Bochum, in einer Zeit, in der in Deutschland viel über Wehrpflicht und Kriegstüchtigkeit diskutiert wird. Unser Theaterkritiker Stefan Keim war bei der Premiere dabei.
Gefühle sind Schwäche. Wer ein Gewissen hat, stirbt. Nur die Rücksichtslosen können einen Krieg überleben und die beiden Zwillinge in Agota Krzysztofs Roman Das große Heft wollen auf keinen Fall sterben. Sie protokollieren die Übungen, mit denen sie sich abhärten, körperlich wie emotional. Diese Aufzeichnungen sind Das große Heft. Einmal stehen sie sich gegenüber, Gesicht an Gesicht und sagen so lange einen Satz ihrer Mutter, bis die Worte ihre Bedeutung verlieren.
Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch.
Agota Krzysztof zeigt eine völlig verrohte Gesellschaft. Mord und Vergewaltigung sind an der Tagesordnung. Auch der Pfarrer verfolgt nur seine eigenen Interessen. Eine Mutter weiß nicht, wie sie ihre beiden Söhne ernähren soll. Sie bringt die Zwillinge zur Großmutter aufs Land.
Ich bitte um nichts für mich. Ich möchte nur, dass meine Kinder diesen Krieg überleben.
Die Großmutter reagiert überhaupt nicht erfreut. Sie hat die Kinder noch nie gesehen. Sie ist eine knallharte Frau, die sich niemals wäscht, von morgens bis abends arbeitet und wenn sie mal muss, einfach auf den Boden uriniert.
Aber ich sorge schon dafür, dass sie arbeiten, keine Bange. Auch hier ist das Essen nicht umsonst.
Ein Fünfer-Ensemble spielt alle Rollen. Das ist nichts Originelles, so ähnlich funktioniert gerade jede zweite Literaturbearbeitung auf der Bühne. Doch die Regisseurin Jette Steckel schafft klug Orientierung. Pierre Bockmer ist immer die grantig-kantige Großmutter. Linde Derkon bleibt die Mutter der Zwillinge, die einzige Figur, die ein bisschen Mitgefühl in die Geschichte bringt. Die Situationen sind klar erzählt, es gibt viele Dialoge, nur manchmal erinnert erinnern Erzähltexte daran, dass hier ein Roman inszeniert wird.
Ich habe schon mal einen Krieg miterlebt. Ich weiß, wie das ist, hatte Großmutter gesagt.
Carsten Riedel am Schlagzeug und Matthias Jakisic an der elektronischen Violine begleiten den ganzen Abend live. Einmal roher und oft auch sehr subtiler Soundtrack, den Marc Badur komponiert hat. Die mit Erde bedeckte Bühne zeigt einen Wald aus langen, schmalen Stahlstangen. Wenn sich das Ensemble hindurch bewegt, verursacht es ziemlich viele Geräusche. Die Stangen können hochfahren und in verschiedenen Kombinationen wieder herunterkommen, so öffnen und verengen sich die Räume. In 2 Stunden erzählt Jette Steckel den Roman im ruhigen Rhythmus mit vielen Denkpausen. Auf Aktualisierungen verzichtet sie, die parabelhafte Geschichte der Zwillinge, die in sich alle Menschlichkeit abtöten, braucht keine zeigefingerartigen Hinweise auf die Gegenwart.
Zündet das Haus an, das ist alles, wenn ihr dazu fähig seid.
Ja, wir sind dazu fähig. Sie können auf uns zählen.
Am Ende trennen sich die Wege der Zwillinge. Einer bleibt im Haus der inzwischen verstorbenen Großmutter, der andere wagt die Flucht über die Grenze. Dabei geht er im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Er klettert von der Bühne, betritt das Parkett. Hinter ihm senkt sich der eiserne Vorhang. Die Frage bleibt, was kann eine vielleicht freundlichere Gesellschaft mit einem Menschen anfangen, der so tief traumatisiert ist und das Fühlen verlernt hat? Ein beunruhigender, konsequenter und intensiv gespielter Theaterabend.
Gestern Abend hatte in Bochum das große Heft Premiere nach dem Roman von Agota Christoph. Das war ein Beitrag unseres Theaterkritikers Stefan Keim. Eigentlich wollte sie Opernsängerin werden, die Wienerin Lisette Modell. Darum hat sie als junge Frau Musikunterricht genommen bei dem Komponisten Arnold Schönberg. Auch als sie mit Mutter und Schwester nach dem Tod des Vaters nach Frankreich ging, war das noch der Plan. Doch dann wandte sie sich der Fotografie zu. Sie emigrierte 1938 mit ihrem Mann, einem Maler, in die USA und wurde dort zu einer berühmten Fotografin. In der Wiener Albertina ist Lisette Modell jetzt eine Ausstellung gewidmet mit Werken aus den Jahren 1933 bis 1959. Und ich habe den Museumsdirektor Ralf Gleis gefragt, ob man denn den Menschen in Wien Lisette Modell erst wieder nahe bringen muss. Also ist sie in ihrer Geburtsstadt in Vergessenheit geraten?
Vielleicht nicht in Vergessenheit geraten, aber man muss ganz deutlich sagen, während Lisette Modell in den USA als eine der bedeutendsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts gesehen wird und dort in vielen Ausstellungen auch bis heute immer wieder gezeigt wurde, war das in Österreich selten der Fall. Und wir zeigen tatsächlich die erste große Retrospektive in einem Museum in Österreich. Es gab verschiedene Ausstellungen zu ihr, die etwas kleiner dimensioniert waren. Und wir versuchen, das gesamte Oeuvre über 30 Jahre Schaffenszeit einmal darzustellen mit den wichtigsten Serien, auch mit teilweise unpubliziertem Material.
Wenn man von oben fotografiert wird, dann schaut man ja normalerweise besser aus. Also zum Beispiel ohne Doppelkinn. Aber auf sowas hat Lisette Modell ja nun gar keine Rücksicht genommen. Oft hat sie gerade Frauen ganz ungeschönt abgelichtet. War das denn damals etwas Neues, auch dass sie so nah draufgehalten hat?
Ja, es war sehr neu, dass erstens die Köpfe in diesen Porträts so nahsichtig sind. Das hatte einerseits damit zu tun, dass sie wirklich Schnappschüsse fabriziert hat und in ihrer eigenen Pose oft von einer Position vor der Brust fotografiert hat. Aber es war auch so, dass sie die Bilder nachher stark bearbeitet hat. Also vieles von dem, was wir heute sehen, da hat sie sehr viel Wert drauf genommen, dass sie eben in der Dunkelkammer, in der Nachbearbeitung noch vieles zugespitzt hat. Und man kann sagen, es ist einerseits spontan und andererseits dann doch sehr stark auch konzeptuell bearbeitet.
Das heißt, manche Leute sind noch hässlicher geworden dadurch.
Also man könnte sagen, dass die vermeintliche Hässlichkeit durchaus in Kauf genommen wurde. Es ging ihr darum, tatsächlich einen Moment, eine bestimmte Stimmung einzufangen. Das sind oft eben Menschen, die entweder für eine bestimmte soziale Klasse standen, die sie fotografiert hat, also reiche Flaneure in Nizza, oder eben auch Arbeiterinnen und Arbeiter unterer sozialer Schichten in New York. Es waren aber dann später auch viele Besuche in Clubs und die Jazz-Szene, die abgelichtet wurde. Und da ging es ihr ganz um diesen einen Moment. Sie hat immer wieder betont und auch gelehrt, dass man dann erst auf den Auslöser drücken muss, wenn einem das Motiv quasi in die Magengrube fährt.
Sie haben schon angesprochen, Menschen am Rande der Gesellschaft wurden fotografiert, auch die Upper Class, auch in New York. Sind Ihre Bilder denn gesellschaftskritisch?
Das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, denn man muss sich vor Augen halten, dieses Modell ist über 80 Jahre alt geworden und hat aber nur einen Teil ihres Lebens überhaupt aktiv fotografiert. Dieser Ausschnitt wird auch in der Ausstellung thematisiert, also etwa von 1933 bis 1959, was damit zusammenhing, dass sie in der McCarthy-Ära in den USA unter Verdacht geraten ist, dass sie vielleicht doch eher linke oder kommunistische Umtriebe befördern würde durch ihre Arbeiten. Und daher gibt es kaum Aussagen von dieser Frau, die sich halt hat durchkämpfen müssen. Wenn man aber auf die Werke schaut, dann würde ich schon sagen, dass sie soziale Kritik beinhalten. Und so wurden sie auch in der damaligen Zeit häufig gelesen.
Was ist denn Ihr persönliches Lieblingsbild in der Ausstellung?
Das ist eine wirklich schwere Frage, weil bei vielen Fotografinnen und Fotografen gibt es so eine Reihe von Werken, wo man sagt, das eine, das ist das absolute Lieblingsbild. Bei ihr ist es so, dass man hier in der Ausstellung 150 Werke hat und man kann sich wirklich kaum entscheiden, weil jedes so spontan, so unmittelbar ist, oft auch humoristisch. Also man hat ja auch irgendwie so einen grotesken Humor, aber wahrscheinlich wäre es aus der Serie Jazz, weil diese Jazzsängerinnen und Sänger sind wirklich so in einer Bewegung gezeigt. Da merkt man auch, dass sie selber aus der Musik kommt und die Musik geliebt hat und mit Schönberg sicherlich auch für Jazz vorbereitet war. Das würde ich sagen, ist sicherlich so ein Höhepunkt in der Ausstellung.
In der Wiener Albertina ist der Fotografin Lisette Modell eine Ausstellung gewidmet. Das war der Museumsdirektor Ralf Gleiß. Und jetzt noch die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Da geht es um den Mord an Filmemacher Pier Paolo Pasolini, der in Italien auch heute noch Fragen aufwirft.
Heute vor 50 Jahren wurde die Leiche des Autors und Regisseurs in Ostia aufgefunden. Dass Pier Paolo Pasolini im Affekt von einem Strichjungen getötet wurde, glaubt heute kaum noch jemand. Das Urteil gegen den vermeintlichen Einzeltäter gilt als Fehlurteil. Für den Schriftsteller und Journalisten Aldo Colonna war Pasolini zugleich Freund und Förderer. Colonna versucht noch immer, das Netzwerk hinter Pasolinis Mördern aufzudecken und ist überzeugt, dass der polarisierende Intellektuelle für das sterben musste, was er war.
Loro volevano che questo corpo fosse massacrato.
Sie wollten, dass der Körper massakriert wird, dass er bestraft wird. Pasolini war Kommunist, homosexuell und katholisch. Eine explosive Mischung. Und sie wollten diese drei Dinge besiegen.
Als marxistischer, kulturkonservativer, kirchenkritischer Katholik und Homosexueller hatte Pasolini viele Feinde und wurde immer wieder vor Gericht gezerrt. Er selbst stellte sein Schaffen in den Kampf gegen den, Zitat, faschistischen Hedonismus. In Filmen wie Die 100 Tage von Sodom machte Pasolini sich auf die Suche nach dem Heiligen in einer entleerten Konsumgesellschaft. 5 Jahrzehnte nach seinem Tod erinnert am Tatort ein kleines Denkmal an den großen Intellektuellen. Ein Vogel, der in den Himmel fliegt. Eine goldene Taube gab es gestern beim Filmfestival Doc Leipzig für den kroatischen Film Peacemaker. Der Film erzählt von den Anfängen des serbisch-kroatischen Kriegs Anfang der 1990er Jahre. Speziell blickt Regisseur Ivan Ramljak auf einen Polizeichef, der sich um Vermittlung zwischen den Konfliktparteien bemühte und ermordet wurde. Für diese Perspektive bekam er den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis. Keine genialen Diebe, sondern gewöhnliche Kleinkriminelle, das sind die Louvre-Einbrecher nach Einschätzung der Pariser Staatsanwaltschaft. 3 der 4 mutmaßlichen Diebe sind inzwischen in Haft, die gestohlenen Juwelen bleiben verschwunden. Neben dem Louvre gehören die Katakomben zu den beliebtesten Touristenattraktionen von Paris. Ab morgen schließen die unterirdischen Gewölbe für ein halbes Jahr. Grund dafür sind Renovierungsarbeiten.
Hanne Rau war das mit den Kulturmeldungen und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über das jüngste Lawinenunglück in Südtirol. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.